der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
Die Kinder sind heute den ersten Tag wieder in die Schule gegangen. Die Osterferien sind vorbei. Es wird wieder Stress.
Ja, Osterferien, das ist eigentlich schon so was Erholsames. Ostern an sich, man hat mindestens mal 3 freie Tage. Die erste Sonne strahlt, die Blumen blühen, die Vögel singen. Es ist Zeit für Familie und so. Und viele haben die Ferien jetzt ja auch genutzt und waren im Urlaub, sind jetzt wieder zurück im Alltag.
Ist das Ostern? Der Frage wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Wir sitzen hier zusammen schon eine Woche nach Ostern. Die Claudia sitzt mit am Tisch, meine Frau.
Und du, der da spricht, ist Pastor Jonas Schröter, Pfarrer in der lutherischen Freikirche in Wangen im Allgäu.
Was ist Ostern oder weswegen feiern wir Ostern? Also da gibt es wahrscheinlich so viele Antworten, dass wir da mehrere Podcasts füllen könnten. Aber wir wollen uns nochmal erinnern an den geistlichen Inhalt, also jenseits von Osterhasen und Osterferien.
Die Geschichte ist ja eigentlich bekannt. Die Frauen, die im Gefolge von Jesus waren, die Getrauerten, Maria, seine Mutter, die andere Maria, Salome.
Drei Marias, genau.
Die alle erlebten, dass ihr Herr und Meister, der geliebte Sohn, am Karfreitag am Kreuz stirbt, abgenommen wird, schnell noch vor Sabbatbeginn in ein Grab gelegt werden muss und jetzt endlich, wie der Sabbat vorbei ist, in den Garten gehen, an das Grab mit Öle und Salben und jetzt dieser Leiche die letzte Ehre erweisen wollen.
Und als sie näher rankommen, fällt ihnen ein, sie bräuchten ja eigentlich noch eine starke Hand, der ihnen den Stein vor dem Grab wegwälzt. Wie wollen sie denn das bewerkstelligen?
Naja, und dann waren alle Sorge umsonst und das Grab war offen und da war keine Leiche mehr, die es einzubalsamieren galt.
Engel waren da und sagen Bescheid, was sie eigentlich hätten wissen sollen. Sie hätten wissen sollen, dass Jesus ja oft genug angekündigt hat, er wird leiden und sterben und auferstehen.
Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch völlig verständlich. Ich meine, da kann Jesus sagen, sie wussten, er ist ein großer Lehrer. Sie hattet ihn kennengelernt als ihren Meister, als ihren Rabbi. Und er hat viel gesagt, was ihre Herzen berührt hat. Und dann sagt er, dass er noch sterben wird und nach 3 Tagen auferstehe. Aber rein menschlich, ich meine, das gab's nicht. Das kennt man nicht.
Und rein menschlich ist klar, wer einmal tot da liegt, der wird nicht mehr lebendig. Und Jesus mag es angekündigt haben, so oft wie er es gesagt hat, aber die Frauen haben nicht dran gedacht, die Jünger haben nicht dran gedacht. Und es dauerte lange, bis der Gedanke sich dann durchgesetzt hat, oh, das hat Jesus wohl tatsächlich so gemeint. Oh, Jesus ist wohl tatsächlich auferstanden. Es gibt ja tatsächlich die Auferstehung von den Toten.
Naja, die Frau, denen die Engel das gesagt haben, konnte es ja erst mal nicht glauben. Da heißt es ja, sie fürchteten sich und haben geschwiegen. Wer dann die erste Erfahrung gemacht hat, war die Maria, die den vermeintlichen Gärtner angesprochen hat und dann aber gemerkt hat, die Person, die da vor ihr steht, die Person, die vernehmbar ihren Namen sagt, das ist Jesus. Also Jesus ist tatsächlich als Person auferstanden. Sie konnte ihn anfassen. Und er sagt dann sofort, rühr mich nicht an. Die Zeit ist noch nicht gekommen.
Jesus war also wieder im Leben, aber es war auch klar, dass Jesus jetzt anders da ist, dass er nicht mehr so mit den Jüngern geht, wie er das bisher getan hat. Also rühr mich nicht an, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater.
Und das hattet ja auch die Jünger dann am Abend dieses ersten Tages erlebt, wie sie sich eingeschlossen hattet und Jesus Mitte unter sie tritt durch die verschlossene Tür. Also er hat ein Leib, ein neues Leib, es ist ein anderer Leib. Also nicht mehr so wie unser Leib, trotzdem konnte er essen und trinken. Also er ist als Person auferstanden, aber mit einem anderen Leib. Und dann war es für die Jünger klar, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und das, was er vorher gesagt hat über seine Auferstehung, das stimmt. Und wenn das, was er vorher über die Auferstehung gesagt hat, stimmt, dann stimmt auch alles andere, was er gesagt hat.
Ostern will uns also die Augen öffnen für Dinge, die geschehen, die man im Alltag nicht direkt erlebt. Also wir sind es gewöhnt, unsere Mühe und Arbeit zu haben, früh aufzustehen, wenn der Wecker klingelt und ein bisschen Freude zu suchen am Wochenende. Und Ostern sagt, ja, ja, da ist deine tägliche Mühe und da kann es auch ziemlich grausam zugehen, aber da ist noch mehr, da ist noch ein Licht, da kommt noch ein Licht in unsere Welt hinein, was, naja, ein bisschen schwer zu fassen ist. Da muss man sich näher mehr rein vertiefen und das haben wir ja auch zu Ostern getan, dass wir also diese Berichte wieder gelesen haben und dass man sich da auch mitreißen lässt von der Trauer einerseits, aber eben dann auch von der Freude. Gott ist da.
Und das war ja auch, was der Thomas erlebt hat, gell? Der gesagt hat, ich kann es nicht glauben, als die Jünger ihm das erzählt haben. Ja,
Thomas der Zweifler.
Thomas der Zweifler, der dann gesagt hat, ich kann es nicht glauben, wenn ich ihn nicht wirklich berühre. Er hatte die Worte gehört, aber er konnte es nicht glauben. Und dann kommt Jesus eine Woche später wieder. Und der Thomas merkt, Jesus kennt meine Gedanken, er kennt meine Zweifel, er kommt mit rein in meine Fragen und er gibt mir auch eine Antwort drauf. Er gibt mir die Gelegenheit, ihn zu erfahren.
Ja, und der Thomas darf dann seine Finger in die Nägelmale legen und seine Hand in die aufgestochene Seite von Jesus und ist dann begeistert und sagt, mein Herr und mein Gott. Aber Jesus schränkt die Begeisterung ein bisschen ein und sagt, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Aber das kommt jetzt anders. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das ist eben das, was für uns so wichtig ist, dass wir die Worte hören und glauben und wissen, da wird uns in ewiger Botschaft gesagt, da wird uns die Tür aufgestoßen zu einer ganz anderen Welt, die wir im Alltag so nicht sehen können.
Und es gilt ja auch nicht nur für die Osterbotschaft, Jesus ist auferstanden, selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sondern es gilt für alle Worte, die Jesus gesagt hat. Dass wir, auch wenn wir das nicht sehen, wenn wir ihn nicht sehen, dass wir trotzdem ihm vertrauen, dass wir an seine Worte glauben.
Und das war eben davon ausgehen, Gott ist da, Gottes ewige Welt und wir dürfen Bürger seines Reiches sein.
Ja, Ostern macht uns letztlich die Tür auf in Gottes Welt. Also Jesus sagt es ja an dem ersten Abend auch, als er zu seinen Jüngern kommt, da heißt es, er hauchte sie an und sagte zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Nennt man ja auch das Amt der Schlüssel, also man kann den Himmel aufschließen durch Vergebung der Sünden. Oder eben den Himmel zuschließe, indem er jemand die Sünde behält. Und Jesus sagt es an Ostern.
Ja, das wäre also jetzt noch die Frage, was das mit Ostern zu tun hat. Und das war unser Thema in der Osterpredigt gewesen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, das ist dann im 4. Kapitel, Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben. Das war also Karfreitag, er ist gestorben, um unsere Sünde an seinem Leib aufs Holz zu tragen, wie es heißt, oder eben um unsere Sünde zu tragen, um die Strafe zu tragen und dadurch Gott gnädig zu stimmen. Und dann heißt es aber hier weiter, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das ist also ein wesentlicher oder wichtiger Punkt von Ostern, die Auferweckung von Jesus, von den Toten, hat was mit Vergebung der Sünden zu tun.
Vielleicht kannst du ja den theologischen Begriff Rechtfertigung noch ein bisschen erklären.
Ja, das ist also ein schwieriges Wort. Rechtfertigung kommt aus der Sprache der Juristen oder von der Praxis im Gericht. Wenn ein Richter dann das Urteil verkündigt, dann sagt er entweder schuldig oder nicht schuldig. Und dieses Urteil nicht schuldig ist eben das Rechtfertigen.
Also es geht darum, ein anderer spricht mich nicht schuldig. Weil wir kennen ja Rechtfertigen eigentlich, ich rechtfertige mich vor dir und bringe ganz viele Gründe vor, wieso ich das so gemacht habe oder nicht anders und wieso du nicht böse sein darfst auf mich. Da rechtfertige ich mich, aber wenn in der Bibel...
Letztendlich hat es ja nicht viel Sinn, ich mich selber rechtfertigen. Es kommt ja immer darauf an, wer das hört, wer das hören soll und wer sich so richtig mal selbst rechtfertigt, da achtet ja auch darauf, dass die Leute, die es hören müssen, tatsächlich auch zuhören. Also ob es der Lehrer ist oder die Eltern oder Ehepartner, vor dem man sich rechtfertigen will. Geht aber eigentlich nicht, wie du gesagt hast. Es muss eben jemand in der Position sein, zu sagen, gerechtfertigt.
In der Bibel ist es, dass jemand anders mich rechtfertigt.
Ja, und der Richter jetzt, wenn man beim Gericht bleibt, der hat also dann den Auftrag und die Autorität, einen Angeklagten freizusprechen und zu rechtfertigen und sagen, nicht schuldig, freigesprochen.
Und an Ostern, Karfreitag und Ostern, geht es um Gottes Gericht. Da geht es um die Schuld vor Gott und da geht es um Gott als den ewigen Richter. Und Jesus bezahlt für die Schuld der Welt. Und Gott, der ewige Richter, sagt an Ostern durch die Auferweckung, du bist gerecht. Ja, ich nehme das Opfer an.
Jesus hatte also zu Karfreitag mit seinem Tod am Kreuz diese Schuld abgebüßt, aber das Urteil war noch nicht verkündet. Und so zeigt uns die Bibel also, dass Ostern was mit Vergebung unserer Sünden zu tun hat, nämlich, dass da das Urteil verkündet wird. Indem Jesus auferweckt wird von den Toten, wieder lebt, wieder eingesetzt ist, wieder da ist, verkündet Gott seine Sicht der ganzen Dinge, die da geschehen sind. Er sagt, jawohl, genau. Ich sehe es jetzt so, dass die Schuld, die du aufgehäuft hast, weggenommen ist. Jesus hat es getragen. Das akzeptiere ich. Das ist in Ordnung. Ich sage mein Okay, ich sage mein gerecht gesprochen.
Ich habe da neulich noch ein anderes Bild gehört. Eigentlich in der früheren Zeit gab es noch Schecks. Und da hat man Schecks ausgestellt. Und da hat jemand gesagt, das ist wie wenn an Ostern am Kreuz stellt Jesus einen Scheck aus. Für meine Schuld. Also an Karfreitag stellt Jesus den Scheck aus für meine Schuld. Und an Ostern löst Gott diesen Scheck ein und zahlt es auf mein Konto ein. Das Guthaben, was Jesus am Karfreitag praktisch für mich bezahlt hat.
Ja, so kann man es also vielleicht auch erklären, was der Apostel Paulus im Römerbrief also sagt. Er ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Jesus lebt, er ist wieder da und unsere Sünden sind vergeben. Und das hat sie ja vorhin gerade gesagt, dass das eben am Abend dann auch offensichtlich wird, als Jesus zu den Jüngern erscheint, dass er ihnen dann diese Vollmacht gibt, er bläst sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Die Jünger haben also jetzt diese Vollmacht, diese Botschaft von der Vergebung der Sünden, dieses Urteil oder diese Urteilsverkündung weiter zu sagen.
Ja, das heißt im Alltag eben auch, ich kann mit meiner Schuld, mit all dem, was schiefläuft, zu Gott kommen und kann den Tod am Kreuz von Jesus dafür in Anspruch nehmen und kann sagen, um Jesu Wille, vergib mir diese Schuld. Und ich darf dann auch wissen, vor Gott ist es weg. Vor Gott stehe ich wieder rein da. Er hat mir um Jesu Wille vergeben. Also es muss mich, das, was ich an Mist baue, was ich Falsches sage, was ich unterlasse zu tun, es muss mich nicht mehr belasten. Gott vergibt mir um Jesu Wille. Und es muss mich auch am Ende, am jüngsten Tag, nicht mehr belasten vor Gottes Gericht.
Ja. Und das ist eine Botschaft von dem leeren Grab, in das die Frauen da früh reingeschaut haben. Jesus ist nicht mehr da. Was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Er lebt. Und das wird an der Stelle dann in den Evangelien nicht erklärt, aber das erklärt es eben zum Beispiel der Apostel Paulus, dass dieses leere Grab auch die Botschaft enthält, dir sind deine Sünden vergeben. Was da an Karfreitag am Kreuz geschehen ist, das gilt. Das ist rechtskräftig.
Gottes Wort ist wahr. Deine Sünden sind vergeben. Das sind so zwei Punkte, die uns Ostern bringt. Was bringt es uns noch? Was haben wir noch von Ostern?
Also einen wichtigen Punkt, der vielleicht auch der offensichtlichste ist, ist eben die Sache mit der Auferstehung. Jesus ist tot und es ist für alle sonnenklar, dass er nichts mehr sagen wird und dass er auch keine Rolle mehr spielen wird und dass er auch keinen Aufruhr mehr machen wird. Und die einzige Lösung, dass das Grab leer ist, ist für die hohen Priester oder auch für die Maria von Magdala erstmal, der ist weggenommen worden. Den hat jemand den Leichnam gestohlen und woanders verscharrt. Und Auferstehung geht nicht. Doch, Auferstehung geht.
Ja, und das Tolle ist ja, dass Auferstehung nicht nur für Jesus geht, sondern dass durch die Auferstehung von Jesus wir eben auch wissen, dass Auferstehung für jeden Menschen geht. Also wenn wir jetzt Menschen begraben, am Grab stehen, Abschied nehmen müssen, sei es von Großeltern, von Eltern, von Geschwistern, vielleicht auch von Kindern, von Menschen, die viel zu früh sterben müssen, dann müssen wir nicht, sofern diese Menschen im Glauben gestorben sind, müssen wir nicht jetzt in der Trauer versinken, sondern können wir einfach wissen, der Leib, der Körper, die Hülle wird in die Erde gelegt, aber der Mensch wird auferstehen zum ewigen Leben.
Ja gut, dann ist Ostern also ein Fest für die alten Leute. Also die alten Leute, die über den Friedhof gehen mit der Gießkanne und die alten Frauen, die das Grab pflegen von ihrem verstorbenen Mann oder verstorbenen Eltern.
Interessanterweise hat es neulich tatsächlich zu mir jemand so ähnlich gesagt, als wir über das ewige Leben gesprochen haben. Ja, das ewige Leben ist ja was, was nach dem Tod kommt. Aber das stimmt eben nicht. Jesus sagt an ganz vielen Stellen, zum Beispiel, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Da heißt nicht, der wird das ewige Leben haben, wenn er gestorben ist, sondern der hat es jetzt schon. Oder Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Also ewiges Leben ist was, was ein Mensch eben jetzt, hier und heute schon hat. Dieses neue Leben von Jesus, das hat jeder, der an Jesus glaubt. Und der Tod ist praktisch nur noch das, dass unser, ich sage es mal, die körperliche Hülle abgestreift wird. Aber dieses ewige Leben geht weiter.
Ja, das ist schön zu denken, dass das Leben weitergeht. Aber jetzt würde ich die Frage doch nochmal aufwerfen. Das ist ja ein bisschen hypothetisch. Die Frage, was interessiert oder was hat es dich interessiert, als du 18 oder 20 warst und Berufsausbildung und Studium und alle Sachen im Kopf hattest, Auferstehung der Toten, die gestorben waren, die kannst du auch nicht mehr so richtig und die lebendig sind, die mit denen hattest du zu tun gehabt, die waren nicht gestorben. Auferstehung also, von den Toten, was hat denn das eigentlich jetzt so, wenn man jung ist?
Mit also Leben? Für mich ganz praktisch, für mich das eine schon mal, ich brauche keine Angst vor dem Tod zu haben. Das ist für mich ganz einfach ganz praktisch in meinem Alltag schon.
Also kannst du ein Motorrad kaufen und mit 180
durch die Kurve? Ich habe ja schon eine Verantwortung für mein Leben und soll nicht mit meinem Leben spielen. Aber eben, wenn irgendwas passiert, ist der Tod nicht dieser Schreck, sondern ich muss keine Angst vor dem Tod haben. Aber jetzt auch ganz praktisch, zu wissen, ewiges Leben ist eigentlich Leben mit einer neuen Qualität, mit einer göttlichen Qualität. Und ich kann und werde auch mein Bestes geben. Also weil du gesagt hast, mit 18, da habe ich Abitur gemacht, dann stand eine Ausbildung, ein Studium an. Natürlich werde ich doch dort meine Gabe entsprechend mein Bestes geben. In der Ausbildung, im Studium habe ich auch. Aber ich weiß eben auch, wenn ich dann trotz allen Lernens eine Klausur versemmel, dann ist das für mich kein Weltuntergang. Wenn ich, weiß nicht, ich habe 20, 30 Bewerbungen geschrieben, wenn ich trotz vieler Bewerbungen meine Stelle, die Stelle, die ich wollte, nicht bekommen habe, ist das kein Weltuntergang. Weil Leben mehr ist, als nur die richtige Stelle zu kriegen, der richtige Partner zu kriegen oder so.
Kann man also sagen, der Glaube an die Auferstehung, also was so eine zentrale Botschaft von Ostern ist, das ist eigentlich eine Botschaft, nimm das Leben leichter, nimm es nicht so schwer, du hast aber noch einen Versuch.
Nee, nicht im Sinne von nimm es oberflächlich, sondern es ist eher, ich sage es mal, es macht das Leben relativ. Es setzt das Leben in eine Relation und sagt, ich habe hier meine irdische Existenz. Den Alltag, den ich lebe, in der Familie, in meine Bezüge, in meiner, den Beruf und so, die Hobbys, was ich habe, das ist hier meine irdische Existenz. Aber diese irdische Existenz ist nicht alles, sondern parallel dazu findet schon meine ewige Existenz, also mein ewiges Leben statt. Und zwar parallel, das ist nicht was, was hintereinander kommt, jetzt lebe ich hier auf der Erde und irgendwann freue ich mich auf die Ewigkeit, sondern ich lebe jetzt hier schon gleichzeitig ein Leben, mit ewigem Bezug. Und das gibt meinem Leben andere Qualität. Ich kann es nicht anders erklären.
Ja, oder, ich provoziere jetzt nochmal, wir werden ein bisschen faul. Wenn wir sagen, na gut, in der Himmel, das kommt dann. Und hier auf der Erde, na ja, das ist halt eben ein Jammertal. Und das müssen wir halt ertragen. Und dann warten wir halt jetzt auf die Ewigkeit.
Nee, wenn ich das ewige Leben habe, dann habe ich das Leben von Jesus in mir. Das Leben, das Jesus mir schenkt. Und es hilft mir dabei, hier auf der Erde in meinem Alltag mein Bestes zu geben, um Gott zu ehren. Und es hilft mir auch, das heißt mal im Galaterbrief, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das hilft mir auch, wenn es schwierig wird, dass ich sagen muss, es hängt eben nicht an mir. Es hängt nicht auch, was ich tun kann, was ich leiste. Es hängt nicht an mir, sondern Jesus lebt in mir. Der gibt mir zum Wollen das Vollbringen.
Da fällt mir ein Zitat, ich kann das jetzt, glaube ich, nicht so ganz wörtlich sagen, aber von C.S. Lewis, das war ja so ein Schriftsteller, der sich durchaus als Christ bekannt hat und der hat da mal festgestellt, dass die Menschen, die am meisten an die Auferstehung und das Leben nach dem Tod geglaubt haben, dass das diejenigen sind, die das meiste auf dieser Erde verändert haben.
Das ist ja interessant, aber wie kann das sein?
Ja, der Gedanke, der dahinter steht, ist, wenn ich hier nur meine 70 oder 80 Jahre habe, dann muss ich alles reinpacken. Da muss ich eben den Round the World Trip gemacht haben, da muss ich mal in der Antarktis gewesen sein, da muss ich mal auf einen 8000er gestiegen sein, da muss ich natürlich eine Frau und Kinder haben und da muss ich alles in dieses Leben reinpacken. Und früher, als die Menschen an die Ewigkeit geglaubt haben, da sind die in ihr Dorf geblieben, die sind noch nicht mal nach Rom gefahren, oder vielleicht doch einige, aber eben nicht nach Asien und sind auch glücklich gewesen in ihrer viel kleineren Welt, weil die gewusst haben, nach diesen 80 Jahren oder manchmal vielleicht auch mehr, bloß 60 Jahre oder wie lange man eben gelebt hat, kommt ja dann die Ewigkeit und dort werde ich Jesus sehen und dort kommt das eigentliche Leben. Und dann habe ich beide Hände frei, hier das zu tun, was nötig ist. Nicht für mich, aber für die anderen. Deswegen hat C.S. Lewis ja mit Bedacht gesagt, das sind die Leute, die das meiste in dieser Welt verändert haben. Nicht für sich, sondern eben für die anderen. Die haben den Waisenhäuser gegründet und haben sich um die gekümmert, die unten durchgefallen sind. Oder haben eben auch Forschung betrieben, um zu erkennen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und da können wir auch sicherlich noch einige Beispiele anführen.
Da fällt mir auch noch ein anderer Aspekt ein, wenn ich an die Auferstehung und das ewige Leben glaube, dann glaube ich eben auch, dass es da ein Gericht gibt und dann werde ich auch anders leben, weil ich im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott lebe, dass eben ein Gericht kommt und ich mich irgendwann vom Schöpfer verantworten muss, selbst als Christ, wenn ich es weiß, dass er mich fragen wird, ich habe dir Talente gegeben, ich habe dir Gabe gegeben, ich habe dir Geld anvertraut. Was hast du aus diesem Geld, was hast du mit deinen Begabungen gemacht? Nicht nur, damit du groß rauskommst, sondern um andere zu dienen und um mich, Gott, zu ehren.
Das Leben mit dem auferstandenen Heiland an unserer Seite, in unserem Wissen, in unserem Gedanken, ist ein ganz anderes Leben. Das gibt uns ein Ziel und das gibt uns auch, na, Sicherheit ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber gibt uns Geborgenheit im Alltag.
Ja, dieses Wissen, wir haben einen lebendigen Herrn, wie es die Jünger erlebten, die, nachdem Jesus ihnen erschienen war, sie wussten ja, er ist auferstanden, sind sie dann doch wieder zurückgegangen in ihren Alltag, weil sie wussten ja nicht, wie geht's weiter. Jesus ging ihnen nicht mehr als Lehrer voraus. Und der Petrus sagt, komm Leute, wir gehen fischen, das Leben muss ja irgendwie weitergehen.
Das berichtet ja dann der Evangelist Johannes noch am Ende.
Ja, genau. Und dann geht es ihnen so wie uns auch. Man müht sich und man arbeitet und es ist frustrierend. Und sie haben eine Nacht gefischt und es kam halt wieder mal nichts im Netz. Der Alltag war frustrierend.
Und Jesus fragt, habt ihr nichts zu essen?
Genau.
Und die sagen, nö,
haben wir nicht. Man kommt sich ein bisschen veralbert vor.
Sie sagen, und nö. Da wissen sie noch gar nicht, wer das ist. Und dann kommen sie ans Ufer und Jesus sagt ihnen, werft das Netz aus auf der rechten Seite. Und dann haben sie also das Netz voll, dass sie kaum an Land ziehen können. Haben also dann genug zu essen und dann brennt da auch schon ein Kohlenfeuer.
Und das Tolle ist, dass da auf dem Kohlenfeuer liegt dann schon Fisch und Brot. Also der hat schon alles für sie vorbereitet. Er ist gar nicht darauf angewiesen, auf das, was sie jetzt fangen und tun.
Und das ist also auch das Tolle zu wissen, Jesus ist da und wie verzweifelt du auch die ganze Nacht fischst, also lernst für deine Prüfung oder dich um deine Karriere bemühst oder um das Mädel bemühst, die du gern näher an dir haben willst, da ist er schon da, der hat eigentlich schon alles vorbereitet und der immer dort eingreifen kann, wo wir nicht weiter können.
Aber das heißt nicht, dass uns der Erfolg immer garantiert ist.
Erfolg ist eben bei dem auferstandenen Heiland, bei dem, der aus der Ewigkeit unser Leben sieht, auch ein bisschen was anderes als unser Erfolg.
Ja. Und also für mich war das auch mal ganz wichtige oder einschneidende Erkenntnis. Ich habe mir ganz oft gewünscht eigentlich, ach, wenn Jesus doch noch leben würde und ich ihn fragen könnte. So, wenn man sich an die Wunder und an die Rede von Jesus erinnert. Und ich weiß noch, an irgendeinem Ostern ist mir dann bewusst worden, ja, Jesus lebt ja tatsächlich. Ich sehe ihn zwar nicht mehr so, wie ihn die Jünger am Seeufer gesehen, aber er ist genauso da und ich kann genauso mit meiner Alltagssorge zu ihm kommen, mit meinen Fragen und er wird mir Antwort geben.
Ostern geht weiter. Wir haben zwar die Feiertage hinter uns gebracht, aber es ist ja noch Osterzeit bis Pfingsten und eigentlich ist immer Osterzeit. Es waren also mehrere Punkte, die wir heute erwähnt haben. Was bringt uns Ostern im Alltag oder für unseren Glauben?
Das erste war, dass die Worte Gottes wahrhaftig sind.
Das ist also stimmig, was in der Bibel steht, passt zueinander und ist eben Gottes Plan gewesen. Dann das zweite war, dass große Thema mit Vergebung unserer Sünde, dass wir überhaupt vor Gott treten können. Und als er erst in unserer Rechtfertigung auferweckt, dass mit der Auferweckung von Jesus eigentlich die Urteilsverkündung stattgefunden hat. Wir dürfen freigesprochen sein.
Dann das Dritte ist dieses Wissen um das ewige Leben, das wer an Jesus glaubt, hier und heute schon hat und das dann aber ohne Ende weitergeht.
Dass alle, die gestorben sind, auf dem Friedhof begraben werden oder auch sonst wo, auferstehen werden. Jesus wird alle Toten auferwecken. Es gibt dieses Leben, was viel, viel weiter geht als das, was wir hier im Alltag erleben können. Ja, und Jesus geht mit uns.
Wir haben einen lebendigen Herrn.
Wir haben einen lebendigen Herrn, obwohl wir ihn eben nicht mehr so gegenständlich sehen, aber wir wollen daran glauben, dass er da ist und die Botschaft.
Wir dürfen mit ihm rechnen.
Ja. Und die Botschaft von ihm immer wieder hören und betrachten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auferstanden bist und dass du lebst und dass du regierst. Herr, lass uns doch erkennen, wie du unser Leben veränderst jeden Tag. Herr, wir bitten dich, lass uns erkennen, wie du uns führst. Und wir danken dir besonders, dass du unsere Sünde weggenommen hast mit deinem Tod am Kreuz, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Amen.
Lebendiges Wort, ein Angebot der lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.kleinekraft.de